Greencast Special. Politik trifft Psychologie. Wie wir Überzeugungen bilden und diese beeinflussen können. Ein Podcast von und mit Isabel Neumann.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Isabel, 21 Jahre alt, Psychologiestudentin im vierten Semester. Und hierbei handelt es sich um eine etwas andere Folge des Greencast der Grünjugend Heidelberg. Und zwar doppelt die Folge auch automatisch als meine Abschlussarbeit für ein Seminar in Psychology of Politics. Thema des Seminars, es waren die Grundlagen der Überzeugungsbildung und ich würde gerne versuchen, die euch ein bisschen runterzubrechen, ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter zu formulieren, als wir das im Seminar gemacht haben, und zwar anhand eines Beispiels, und zwar am Beispiel KlimawandelleugnerInnen. Das Erste, was man wissen sollte, bevor wir so richtig einsteigen könnten, ist die Definition von Überzeugung. Was ist nämlich eigentlich eine Überzeugung? Nun, in der Psychologie definieren wir Überzeugungen als subjektive Wahrscheinlichkeiten von der Richtigkeit einer Annahme. In unserem Fall wäre die Annahme, der menschengemachte Klimawandel existiert nicht. Überzeugungen bilden die Grundlage des Weltbilds. Sie können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sind zeitlich überdauernd. Man unterscheidet bei Überzeugungen jetzt aber nochmal zwischen bewussten und unbewussten Überzeugungen. Bewusst wäre zum Beispiel unsere Aussage, der menschengemachte Klimawandel existiert nicht. Unbewusst, das sind zum Beispiel Sinneswahrnehmungen. Trump ruft sich ja immer wieder auf den Schnee in New York City im Oktober, der ganz eindeutig gegen die Klimaerwärmung spricht. Und die Wahrnehmung von Kälte bzw. Nässe, also Schnee, wäre ja eine Sinneswahrnehmung. Dadurch, dass das ja aber explizit formuliert, ist das auch wieder eine bewusste Überzeugung. Was unterscheidet jetzt Glaube und Wissen? Nun, Wissen existiert aufgrund von Fakten. Glauben aber auch ohne explizite Faktenlage, das beweist die AfD dankbarerweise immer wieder aufs Neue. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren auf die Überzeugung, zum Beispiel soziale Einflüsse wie Erziehung, die Persönlichkeit, wie Werte und Moralvorstellungen, situative und emotionale Einflüsse wie der altbekannte Stress und Kognition. Da vor allem Wissen, und damit setzen wir uns jetzt ein bisschen näher auseinander. Wenn wir nämlich in unserem Alltag, in der Realität mit verschiedenen Aussagen konfrontiert werden, dann führt das häufig zum Abruf von bereits gespeichertem Wissen, wenn wir noch keine vorgefertigte Meinung zu dem Thema haben, die wir einfach abspulen können. Wenn wir jetzt mit der Aussage konfrontiert werden, der CO2-Ausstoß des Menschen ist die Ursache für den Klimawandel, dann könnte bei einem Klimawandel oder einer Klimawandelleugnerin folgendes Wissen abgerufen werden. CO2, das ist doch nötig für die Photosynthese von Pflanzen. Und außerdem sind die CO2-Emissionen, die durch den Menschen verursacht werden, viel geringer als die, die beim Vulkanausbruch verursacht werden. Wir gehen jetzt mal kurz in unser Hirn hinein und betrachten das Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis ist nochmal aufgespalten in verschiedene Gedächtnisarten, und zwar ins explizite und ins implizite Gedächtnis. Und das explizite teilt sich nochmal ins episodische und semantische Gedächtnis. Das semantische Gedächtnis, da sind Fakten und Konzepte angesiedelt. Für uns also wichtig. Wie kann ich mir dieses semantische Gedächtnis jetzt vorstellen? Nun, als eine Art Netz. Und das Wissen, das ist in den Knoten gespeichert. Und diese Knoten sind verbunden über Pfade, Assoziationen, getreu dem Motto, von Kuchenbocken zu Arschbacken. Wenn jetzt ein Knoten aktiviert wird, dadurch, dass wir über ein Konzept nachdenken, werden damit artverwandte Knoten auch aktiviert. Hierbei spricht man dann von Spreading Activation. Treffen sich diese unterschiedlichen Knoten in einem Punkt, kommt es zum Abruf des Wissens. Wie kann ich mir das vorstellen? Nun, wenn ich jetzt die Aussage habe, der menschengemachte Klimawandel existiert nicht, weil CO2 ein natürliches Treibhausgas ist, dann werden die Knoten aktiviert, menschengemachter Klimawandel, CO2 und Treibhausgas. Das sind artverwandte Konzepte, die hängen miteinander in Verbindung. Das heißt, es wird vermutlich früher oder später zu einem Treffen kommen, zu einem Abruf des Wissens und zu einer Validierung der Aussage. Die ist so logisch, sie muss nicht korrekt sein, sie muss nur logisch sein. Anders sieht es aus mit der Aussage, der menschengemachte Klimawandel existiert nicht, weil Fenchel-Anis-Kümmeltee eklig ist. Aktiviert werden menschengemachter Klimawandel, Fenchel-Anis-Kümmeltee und eventuell noch Ekel. Da die Themen ganz klar nicht miteinander in Verbindung stehen, sind sie nicht artverwandt, es kommt nicht zu einem Treffen der Knoten bzw. der Spreading Activation, kein Abruf des Wissens und damit auch keine Validierung der Aussage. Wir sind uns bewusst, die Aussage gibt so keinen Sinn. semantische Gedächtnis lässt sich jetzt nochmal ein bisschen erweitern. Dann spricht man vom propositionalen Netzwerk. Dann stellen die Pfade zwischen den Knoten nicht nur Assoziationen dar, sondern markieren Eigenschaften von Satzgliedern. Und alle Knoten zusammen ergeben eine Proposition. Menschen behalten nämlich den Sinngehalt einer Aussage, aber nicht die genaue Formulierung. Wir erkennen Aussagen wieder, aber nicht den genauen Satzbau. Beim Beispiel, die Chinesen haben den menschengemachten Klimawandel erfunden, wäre der Agent. Wer macht was? Die Chinesen. Beziehung ist die Erfindung. Rezipient, mit wem wird etwas gemacht? Mit dem menschengemachten Klimawandel. Der wird nämlich erfunden. Und die Zeit wäre bereits geschehen, Erfindung wurde bereits getätigt. Einzelne Propositionen stehen wieder miteinander in Verbindung. Zum Beispiel über Kausalzusammenhänge, also aus Proposition A folgt Proposition B. Die Folge, wenn Proposition A aktiviert wird, wird Proposition AB auch aktiviert, wird öfter abgerufen und es kommt zu einem besseren Recall. Das ist dann problematisch, wenn die Assoziation nicht korrekt ist. Denn diese Assoziationsbildung geschieht unabhängig der Validität der Aussage. Zum Beispiel könnten wir drei Aussagen haben. Wir könnten aus Klimaschutz folgen negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. So korrekt. China und USA stehen zurzeit im Handelsstreit. Auch korrekt. Und ein Kausalschluss, den man daraus ziehen könnte, der dann eine Assoziation gebildet hätte, wäre, die Chinesen haben den menschengemachten Klimawandel erfunden. So nicht korrekt, aber durch den Kausalzusammenhang besteht diese Assoziation. Das heißt, wenn eine dieser Aussagen aktiviert wird und diese Assoziation besteht, wird sehr wahrscheinlich auch der inkorrekte Schluss aktiviert. Warum genau das so problematisch ist, darauf gehen wir gleich ein. Tatsächlich kann man Überzeugungen nämlich berechnen, beziehungsweise das Entstehen von Überzeugungen. Dann spricht man von Conditional Inference. Wann kommt es zum Tragen? Dann, wenn ich noch kein vorgefasstes Urteil zu etwas habe und auch kein Fachwissen, um einen Algorithmus anzuwenden. Am besten, wenn euch das jetzt interessiert, jetzt wird es nämlich mathematisch, holt ihr euch einen Stift und ein Blatt Papier und schreibt mit, sonst könnte das nämlich ein wenig kompliziert sein. Folgende Formel kommt dann nämlich zum Tragen. P von B ist gleich P von A mal P von B unter der Bedingung A plus P von A' mal P von B unter der Bedingung A'. Kräuseln wir die Formel mal auf. P von B, das ist die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass die Folge B stimmt. Bei einer Folge brauchen wir auch eine Voraussetzung, das ist A. P von A bzw. P von A'. Die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass die Voraussetzung A stimmt bzw. nicht stimmt. Der Strich steht hier immer für das Gegenteil, also dass A inkorrekt ist. Wir übertragen auf PB unter der Bedingung A bzw. PB unter der Bedingung A'. Das ist die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass die Folge B stimmt, gegeben, dass die Voraussetzung A stimmt bzw. nicht stimmt. Wir urteilen also aufgrund subjektiver und nicht objektiver Wahrscheinlichkeiten und deshalb können unterschiedliche Personen mit dem gleichen Wissen zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen. Haben wir also zwei Personen ohne vorgefasste Meinung, die eine Rede zur Auswirkung von Kurzstreckenflügen auf den Treibhauseffekt hören. Das wäre die Voraussetzung A. Die Frage, die danach gestellt wird, ist, glauben Sie an den menschengemachten Klimawandel? Also und zufolge B. Person A ist jetzt unser Klimawandelleugner oder unsere Klimawandelleugnerin. Bei Person A wird die PA und PB unter der Bedingung A' gering sein. Also der Glaube, dass Kurzstreckenflüge eine Auswirkung auf den Treibhauseffekt haben, beziehungsweise dass der menschengemachte Klimawandel existiert, wenn Kurzstreckenflüge keine Auswirkung auf den Treibhauseffekt haben. Und gemäß dem Satz vom Nullprodukt in der Mathematik, wenn ein Teil des Produkts, also ein Teil der Multiplikation 0 ist, dann ist das Produkt 0, bedeutet, wir glauben, also der Klimawandelleugner oder die Klimawandelleugnerin glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel. Bei Person B wird jetzt PA, also das Kurzstreckenflüge auf den Treibhauseffekt, eine Auswirkung haben, hoch sein, beziehungsweise PB unter der Bedingung A, also die Überzeugung, dass der menschengemachte Klimawandel existiert, wenn Kurzstreckenflüge eine Auswirkung auf den Treibhauseffekt haben, wird ebenfalls hoch sein. Dementsprechend wird die Person B mit derselben Informationslage wie Person A zu einer anderen Überzeugung kommen, aufgrund dieser subjektiven Wahrscheinlichkeiten. Menschen rufen nämlich nicht alle verfügbaren bzw. relevanten Informationen ab, sondern nur so viel, wie zur Glaubensbildung auch nötig ist. Und dabei hat leichter verfügbares Wissen natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, zur Grundlage der Wissensbildung zu dienen. Problem sind hier sogenannte Heuristiken und Biases. Das ist übrigens mein Lieblingsthema in der allgemeinen Psychologie. Aufgedröselt, ein Beispiel, Recency-Effekt. Kürzlich abgerufene Informationen sind leichter verfügbar. Der Frequency-Effekt steht damit in Verbindung, und zwar häufig wiederholte Informationen sind leichter verfügbar. Und wenn wir jetzt der Überzeugung sind, dass leichter verfügbares Wissen eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, als Grundlage zu dienen, dann sind Informationen, die eben häufig wiederholt werden oder kürzlich abgerufen werden, dienen wahrscheinlicher der Wissensbildung. Was sind jetzt genau Heuristiken? Nun, Menschen nutzen Heuristiken häufig, und zwar dann, wenn ein Thema eine geringe Relevanz hat, wenn wir nicht genügend Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken oder wenn wir Zeitmangel unterliegen. Heuristiken, das sind vereinfachte Entscheidungssysteme zur Problemlösung bzw. zur Überzeugungsbildung. Man spricht auch von mentalen Abkürzungen. Das Gegenteil von einer Heuristik, das wäre jetzt ein Algorithmus. Heuristiken sind nicht automatisch schlecht, sind nicht automatisch falsch, die können auch zu fundierten Entscheidungen führen, sind aber leider sehr fehleranfällig. Beispiel Recency und Frequency-Effekt. Das Ganze wird unter dem Stichwort Availability-Heuristik abgespeichert. Und zwar Informationen, die häufig wiederholt werden oder zuletzt wiederholt wurden, werden leichter abgerufen. Und leichter abgerufbare Informationen, denen sprechen wir eine höhere subjektive Wahrscheinlichkeit zu. Aber nur weil die Informationen leichter abgerufen werden können, sind sie ja nicht automatisch korrekt. Das ist aber der Gedankengang, dem viele Menschen unterliegen. Man spricht hier auch vom Ease of Retrieval Effect. Das ist besonders dann problematisch, wenn wir unseren Medienkonsum betrachten. Falsche Informationen, die häufig wiederholt werden oder kürzlich präsentiert wurden, werden auch wahrscheinlicher als korrekt wahrgenommen. Wenn wir uns jetzt mal Donald Trump angucken, stand 2017 115 Tweets zum Thema Klimawandel. 43 lassen sich mehr oder weniger formulieren oder zitieren in der Art, es ist zu kalt in hier beliebigen Orten in den USA einfügen, eventuell auch irgendwo anders auf der Welt, wo er gerade steckt. Wo ist die Klimaerwärmung, wenn man sie mal braucht? Nun, wir wissen wahrscheinlich alle, dass man nicht von den klimatischen Bedingungen an einem Ort zu einem Zeitpunkt über den Klimawandel schließen kann, neben der Tatsache, dass es eben auch nicht die Klimaerwärmung ist, sondern eben der Klimawandel. Aber dadurch, dass die Informationen bei Lesern oder Followern von Trump relativ häufig wiedergegeben wird, könnten die gefährdet sein, entsprechend der Availability-Heuristik die Informationen für wahrscheinlicher zu halten, auch wenn sie eigentlich inkorrekt ist. Eine andere sehr interessante Heuristik ist der False Consensus-Effekt. Es bedeutet, dass wir die Zustimmung zu unserem eigenen Verhalten überschätzen. Wir schließen von uns auf andere, und das begrenzt unser Blickfeld sehr stark, weil wir andere Meinungen nicht sehen. Wir kennen sie alle, Stichwort Blase, Bubble. Wenn ich also selbst nicht an den menschengemachten Klimawandel glaube, dann gehe ich auch davon aus, dass die meisten anderen Menschen das auch nicht tun. Wieder sehr wichtig ist jetzt unser Medienkonsum. Denn auch unser Medienkonsum hat direkte Auswirkungen auf Annahmen und Überzeugungen in der Realität. Welche Medien wir konsumieren, beeinflussen unser Weltbild. Inhalte, die formatübergreifend über- oder untertrieben dargestellt werden, werden so auch in der Realität wahrgenommen. Und das kommt zu einer Verzerrung. Das Ganze kann man umgehen, wenn man die Person primet, so nennt man das in der Psychologie, also eine explizite Warnung ausspricht. Achtung, ihr Medienkonsum könnte ihre Wahrnehmung verzerren. Dann wird dieser Cultivation-Effekt reduziert und es kommt zum sogenannten Source-Discounting. Wir beachten also die Quelle, die wir nutzen, um Informationen zu generieren, und kommen dann zu einem besseren bzw. wissensbasierteren Urteil, wenn wir nämlich wissen, okay, meine Quelle, das war eine Fernsehsendung, die entspricht nicht der Realität, dann ziehen wir das in unser Urteil mit ein. Leider kann man diesen Cultivation-Effekt aber nicht komplett umgehen. Welche Motivation treibt eigentlich Überzeugung an? Nun, wir haben zwei Mechanismen. Einerseits die Accuracy Motivation, also die Motivation, zu einem möglichst genauen Urteil zu kommen. Andererseits die Goal-Directed Motivation, Motivation, zu einem favorisierten Urteil zu kommen. Bei einem Klimawandelleugner oder einer Klimawandelleugnerin werden also immer beide Motivationen gegeneinander spielen. Denn ich möchte ja ein möglichst genaues Urteil bilden, aber wenn ich an den menschengemachten Klimawandel nicht glaube und das schon mein Leben lang, dann müsste ich ja mich selbst diskreditieren und mein Verhalten ändern, wenn ich zum korrekten Urteil komme, der menschengemachte Klimawandel existiert doch. Das ist mit Anstrengung verbunden und Menschen mögen keine Anstrengung, wir sind faul. Das ist besonders stark bei einer vorgefertigten Meinung und bei Fachwissen, dieser Gegensatz, dieser Konflikt. Denn drei Prozesse kommen zum Tragen. Der Confirmation Bias, der Prior Attitude Effekt und der Disconfirmation Bias. Was sind das für Effekte? Nun, der Confirmation Bias bezeichnet die aktive Suche nach überzeugungskonkurrenter Information. Prior Attitude Effekt, überzeugungskonkurrente Informationen werden als stärker eingeschätzt als überzeugungsinkonkurrente Informationen. Und der Disconfirmation Bias, zeitlich länger andauernde Beschäftigung mit überzeugungskonkurrenter Information, um diese zu entkräftigen. Was ist das Ergebnis? Attitude Polarization. Also meine Meinung, die ich zuvor hatte, bevor ich mich Informationen ausgesetzt habe, wird verstärkt. Ein Beispiel. Wenn wir uns mit einem Thema auseinandersetzen werden, werden wir vermutlich zu Quellen greifen, mit denen wir vertraut sind, die wir mögen und die vermutlich auch überzeugungskonkurrente Informationen wiedergeben. Also, als Klimawandelleugnerin werde ich vermutlich eher die Bild lesen als eventuell das Greenpeace-Magazin. Wenn ich jetzt einen Artikel mit Pro- und Kontra-Argumenten zum anthropogenen, also zum menschengemachten Klimawandel lese, dann wird der Prior-Attitude-Effekt dazu führen, dass ich Kontra-Argumente valider einschätze als Pro-Argumente. Der Disconfirmation-Bias wird dazu führen, dass ich mehr Zeit dafür verbringe, die Pro-Argumente zu evaluieren, um diese kognitiv zu entkräften. Und was ist das Ergebnis von dem Ganzen? Nun, Attitude Polarization. Obwohl es ein eigentlich neutral gehaltener Artikel zum Thema Klimawandel ist. Wie beeinflusse ich denn jetzt den Glauben einer Person? Wie bringe ich sie dazu, den Glauben zu ändern? Nun, das ist sehr schwer. Ihr habt gelernt, wieso. Wir haben es gerade gehört. Disconfirmation Bias, Attitude Polarization, Confirmation Bias, Prior Attitude Effect. Es gibt unglaublich viele Gründe. Es gibt unglaublich viele Heuristiken, die da mit eingerechnet werden müssen. Und die Gefahr besteht immer, dass wenn ich mich mit dem Thema gegenüber der Person dieses Thema vermitteln möchte, dass das Ergebnis Attitude Polarization ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich anwenden kann. Beispielsweise kann ich Informationen über diese Heuristiken und Biases liefern, in der Hoffnung, dass die Person dann selbst zu dem Schluss kommt, okay, das spielt auch bei meiner Meinungsbildung eine Rolle, vielleicht sollte ich da Source Discounting betreiben und lieber faktenbasiert vorgehen. Ist aber weniger wahrscheinlich. Und ich könnte natürlich auch die Heuristiken und Biases nutzen, um die Meinung der Person zu ändern. Das führt aber zu einer wenig stabilen Einstellungsänderung. Wir kommen wieder zu drei relevanten Effekten. Die Zahl 3 ist der Psychologie wohl auch magisch. Naja, wie würdet ihr zum Beispiel einen Artikel kontra KlimaleugnerInnen nennen? Beispielsweise, warum der menschengemachte Klimawandel keine Fake News ist oder sind. Nun, dann kommt es sehr wahrscheinlich zum Familiarity-Backfire-Effekt. Der Versuch der Entkräftigung führt zu einer Wiederholung der Falschinformation. Und wir wissen ja, vertraute Informationen werden als wahrscheinlicher eingeschätzt. Wenn ich jetzt also einen Artikel formuliere über diese Falschinformation, wiederhole ich die Falschinformation. Die Information wird vertrauter und ich schätze sie als wahrscheinlicher wahr ein. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei so Artikeln nicht mit der Mythe oder der Falschinformation beginnen, sondern mit den Fakten. Am besten nennt ihr euren Artikel also der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen für euren Alltag. Ihr beginnt mit den Fakten und ihr wiederholt die Fakten möglichst häufig. Oder das solltet ihr zumindest tun. Wenn Erwähnungen der Falschinformation notwendig sind, dann setzt dem Ganzen eine explizite Warnung vorher. Wie zum Beispiel: Im Folgenden werden einige beliebte Gegenargumente in der Klimadebatte erwähnt. Bitte vergesst nicht, dass diese nicht der Faktenlage entsprechen, wie wir im Nachhinein aufzeigen werden. Overkill-Backfire-Effekt. Was ist das? Nun, wer sich schon mal mit dem Thema leichte Sprache auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das nicht unbedingt die Stärke der grünen Jugend ist und meine Stärke auch ganz bestimmt nicht. Ein zu viel an Informationen, eine zu komplexe Sprache führt aber zu Überforderung. weil der Aufwand der Verarbeitung sehr groß ist. Und wie gesagt, wir Menschen sind faul. Das könnt ihr euch also, da könntet ihr euch also selbst ins Bein schießen. Daher eine Handvoll Argumente, leichte Sprache, kurze Sätze, Unterüberschriften, Absätze und Grafiken. Das ist alles sehr wichtig. Und auch zu empfehlen wäre, mit einer kurzen, aber starken Aussage zu enden. Es bleibt im Gedächtnis und man kann es sehr gut weiterverbreiten, zum Beispiel über Twitter. Gutes Beispiel, Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel hat ihre Rede beendet mit "The world is waking up and change is coming, whether you like it or not." Den habt ihr vielleicht alle schon gehört und ähnlich wie ihr How dare you kann man es einfach sehr gut nutzen, um es weiter zu verbreiten. Kurz, prägnant, aber sehr eindrucksvoll. Der dritte Effekt ist der Worldview-Backfire-Effekt. Das bedeutet, dass der Versuch der Widerlegung das Weltbild der Person bedrohen könnte. Wenn du dein Leben lang den menschengemachten Klimawandel negiert und bestritten hast, wie kommst du dann zur Akzeptanz, ohne dein Leben in Frage zu stellen? Daher ist es relativ wichtig, bevor man versucht, die Meinung von Personen zu beeinflussen oder zu ändern, Self-Affirmation zu betreiben. Was ist das nun? Das bedeutet, dass man das Selbstbewusstsein einer Person im Vorhinein stärkt. Eine gute Übung wäre, wenn wir eine Podiumsdiskussion mit anderen Parteien haben, dann könntet ihr sagen, lasst uns jetzt mal kurz Brainstorming betreiben über unsere Werte. Was für Werte teilen wir oder was für Werte treiben euch an? Ruft es mal ein. Anderer Punkt, das ist das sogenannte Framing. Umweltschutz kann man einerseits als Alternativ für Hippies framen. Oder man sagt, naja, es geht ja um die Bewahrung der Natur, super konservativ, super patriotisch. Man könnte auch anstelle von negativen Auswirkungen von Klimaschutz auf die Wirtschaft von Investitionen in grüne Energie sprechen. Wichtig ist dabei auch immer Alternativerklärungen zu liefern. Denn wenn ihr den Personen eine Falschinformation nehmt, dann folgt daraus eine kognitive Lücke. Und Menschen bevorzugen inkorrekte zu unvollständigen kognitiven Modellen. Wie könnt ihr dann diese Lücke schließen? Ihr könntet zum Beispiel darauf eingehen, welche rhetorischen Figuren für die Täuschung verwendet wurden und warum, also welche Motivation man selbst hat, um die Täuschung aufzudecken oder welche Motivation dahinter steckt, die Täuschung überhaupt erst zu generieren. Zum Beispiel könnte man auf Donald Trumps Wiederholungen eingehen und dann den Frequency and Recency-Effekt erklären. Ein kleiner Exkurs, den möchte ich euch noch kurz geben. Das ist, es betrifft das Elaboration Likelihood Modell. Es stammt aus der Sozialpsychologie. Und zwar vermittelt dieses Modell, dass man je nach Motivation, Vorwissen und Aufmerksamkeit der betreffenden Person eine unterschiedliche Vorgehensweise an den Tag legen sollte. Man unterscheidet zwischen zwei Routen. Die zentrale Route beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit der Faktenlage und führt zu einer relativ stabilen Einstellungsänderung. Hier könnte man beispielsweise Infografiken und Statistiken anwenden. Und dann gibt es noch die periphere Route. Die ist eher orientiert an oberflächlichen Hinweisreizen, wie zum Beispiel Autoritätsargumente, Sex Sells. Führt aber auch zu einer eher instabilen Einstellungsänderung. Hier wäre eine Möglichkeit, Leonardo DiCaprio sprechen zu lassen, wenn man genügend Geld dafür hat. Eine genaue Einordnung in diese beiden Routen ist meist nicht möglich bei Personen und Mischformen sind sehr typisch und situationsabhängig. Wo würdet ihr denn zum Beispiel unseren Klimawandelleugner oder unsere Klimawandelleugnerin einordnen? Nun, vermutlich hat die Person eher ein Desinteresse an Pro-Argumenten zum menschengemachten Klimawandel und gleichzeitig ein Interesse für das Thema. Es sind eventuell keine Novizen, also durchaus mit dem Thema bewandt und Kapazität und Ablenkung sind situationsabhängig, genauso wie verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die da auch relevant sind. Ich möchte noch eine kurze Warnung aussprechen, nämlich gibt es einen weiteren Effekt, der der peripheren Route im Weg steht. Das ist der Vampire-Effekt. Also, der Vampire-Effekt, das bedeutet, dass eine zu starke Ablenkung zum Aufmerksamkeitsverlust führt. Klingt meiner Meinung nach relativ logisch. Wenn wir jetzt also einen nackten Leonardo DiCaprio mit Miniaturgloben hantieren lassen, und ja, das ist die korrekte Form von Globus, habe ich nachgeschlagen, dann wird es wahrscheinlich so viel Verwirrung generieren, dass die eigentliche Information verloren geht über das Thema, über das Leonardo DiCaprio eigentlich sprechen sollte. Nun, wo wir es gerade von Leonardo DiCaprio haben. Wer hat schon mal das Stichwort alte weiße Männer gehört? Nun, alte weiße Männer, das betrifft eine Personengruppe, die mit bestimmten Überzeugungen in Verbindung bringen. Ob die korrekt sind oder nicht, das Stereotyp besteht. Und alte weiße Männer werden typischerweise eher mit Konservatismus, Sexismus bzw. Klimawandelleugnern in Verbindung gebracht. So Korrelationsstudien sind in der Psychologie leider ein bisschen problematisch, nämlich dann, wenn sie sich mit dem Thema politische Überzeugungen befassen. Denn man kann hier keine Aussagen über Kausalität treffen. Man kann nicht sagen, die Eigenschaft führt zu dieser politischen Überzeugung. Man kann nur sagen, da gibt es eine Verbindung, einen Zusammenhang. Wir wissen aber nicht, welche Art dieser Zusammenhang ist und ob es da vielleicht eine dritte Variable gibt, die das Ganze beeinflusst. Außerdem werden Entstehungsprozesse nicht berücksichtigt und es kommt eben eventuell zu einer Verstärkung von Stereotypen und Diskriminierung. Weshalb ich auf die Korrelate des Glaubens vom Klimawandel nicht unbedingt so detailliert eingehen möchte. Nun, man weiß zumindest, dass Alter negativ mit dem Glauben an Klimawandel korreliert. Klischee alter weißer Mann. Einkommen, Ausbildung, politische Identität und Ideologie stehen positiv damit im Zusammenhang. Politische Identität und Ideologie stellen das stärkste Korrelat dar. Man wird vermutlich in der AfD mehr KlimawandelskeptikerInnen finden als bei Bündnis 90 Die Grünen, eben weil das sehr zentraler Punkt der Parteiidentität ist. Weitere Korrelate sind objektives und subjektives Wissen über Klimawandel, Vertrauen in die Wissenschaft und die Ideologie des freien Marktes steht tatsächlich im negativen Zusammenhang mit dem Glauben an den Klimawandel. Erleben extremer Wetterverhältnisse und die Veränderung von Wetter über die Zeit steht wieder positiv im Zusammenhang mit dem Glauben an den Klimawandel. Wie steht zum Beispiel Glaube mit Verhalten in Zusammenhang? Nun, Glaube ist ein relativ guter Prädiktor für Verhalten. Der Zusammenhang wird dann geringer, wenn das Verhalten komplex, ressourcenintensiv und weitere Beeinflussungen von außen relevant sind. Zum Beispiel situative Beeinflussungen, soziale, politisch, ökonomisch. Dann könnte es zur Intention-Behavior-Gap kommen, nämlich, dass ich die Intention habe, ein Verhalten zu zeigen, das aber nicht umsetze. Nachhaltiges Verhalten ist hierbei besonders betroffen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass Personen mit positiver bzw. neutraler Einstellung gegenüber Nachhaltigkeit das gleiche Flugverhalten an den Tag legen. Um das Ganze zu erklären, gibt es verschiedene Modelle, wo die Überzeugung einen unterschiedlich großen Einfluss hat. Meistens dient hierbei Überzeugung eben als Ausgangspunkt für Verhalten und es gibt weitere Einflussfaktoren wie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Ich möchte euch hier vier Modelle kurz anreißen, und zwar einerseits die Theory of Planned Behavior, die ABC Theory, Value Belief Norm Theory und das Health Belief Model. Fangen wir an mit der Theory of Planned Behavior. Relevante Dimensionen sind hier Einstellung, subjektive Normen und wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Subjektive Normen, die sind abhängig vom individuellen sozialen Netzwerk, der Kultur und den Gruppenüberzeugungen. Das Ergebnis ist eben Intention und daraus dann auch Verhalten gefolgert. Für die Theorie gibt es eine gute empirische Belegbarkeit, sie ist aber abhängig vom Anwendungsbereich. Für unser Beispiel, Klimawandelleugner bzw. KlimawandelleugnerInnen, die Einstellung der Person, der anthropogene Klimawandel ist eine Lüge, deshalb ist nachhaltiges Verhalten sinnlos. Soziales Netzwerk und Gruppenüberzeugungen werden auch in Richtung Klimawandelskeptizismus geneigt sein. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle ist abhängig vom jeweiligen Individuum. Unser Fazit nach dieser Theorie wäre, nachhaltiges Verhalten ist für eine Klimawandelleugnerin oder einen Klimawandelleugner eher unwahrscheinlich. Die nächste Theorie, das ist die ABC Theory, Attitude, Behavior, Context. Also Einstellung, Verhalten und Kontext. Einstellung und Kontext beeinflussen das Verhalten. Aufwendiges, zeitintensives, komplexes Verhalten erfordert situative Begünstigungen, zum Beispiel Belohnungen. Sonst sinkt der Einfluss der Einstellung. Diese Theorie ist, wie ihr gemerkt habt, relativ allgemein gehalten, kann aber unterschiedliche Ergebnisse bei gleichen Verhaltensbereichen erklären. Entsprechend unseres Beispiels, die Einstellung wie beim vorherigen Beispiel bei der Theory of Planned Behavior, Kontext, nachhaltiges Verhalten ist zu Beginn sehr zeitintensiv und komplex, weil man sich mit dem Thema erstmal auseinandersetzen muss und recherchieren muss. Situative Begünstigungen gibt es eventuell, sind teilweise vorhanden. Zum Beispiel plant ja die Bundesregierung Anreize für den Bau von Gebäuden, die einen Mehrwert an Energie erzeugen. Fazit nach dieser Theorie wieder, nachhaltiges Verhalten unwahrscheinlich. Die dritte Theorie, das ist die Value Belief Norm Theory. Die wurde entwickelt, um nachhaltiges Verhalten zu erklären, also perfekt für unser Thema. Relevante Dimensionen sind hier Werte, Glauben, Normen und Verhalten. Aus Werten, Glauben und Normen folgt dann das Verhalten. Glaube, das wäre ein ökonomisches Weltbild, negative Konsequenzen für wertgeschätzte Objekte bzw. Personen und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Werte wären biosphärisch, altruistisch und egoistisch. Normen, wahrgenommene Verantwortung für nachhaltiges Verhalten. Und Verhalten, das daraus entspringen könnte, wären Aktivismus, nicht aktivistisches öffentliches Verhalten, privates Verhalten und Verhalten in Organisationen. Für dieses Modell gibt es wieder unterschiedliche empirische Belege. Das kann sehr gut Erklärungen für Verhalten im öffentlichen Bereich liefern, weniger gut aber für Verhalten im privaten Bereich und ist dementsprechend nicht besser als die Theory of Planned Behavior. Für unser Beispiel, Klimawandelleugner bzw. Klimawandelleugnerin, Werte vermutlich wenig biosphärisch, Altruismus und Egoismus sind aber abhängig von Individuum. Glaube, geringer ans ökologische Weltbild, geringer an die negativen Konsequenzen für wertgeschätzte Objekte bzw. Personen. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle ist wieder situationsabhängig. Normen, gering. Was ist unser Fazit? Überraschung, nachhaltiges Verhalten ist unwahrscheinlich. Kommen wir zum letzten Modell. Dann habt ihr es auch so gut wie geschafft. Das Health Belief Model. Es gehört eigentlich in den medizinischen Kontext, ist aber gut übertragbar auf nachhaltiges Verhalten, weil nachhaltiges Verhalten ja auch gesundheitsbeeinträchtigende Konsequenzen umgehen soll. Relevante Dimensionen sind hier individuelle Wahrnehmung, Moderatoren und die Wahrscheinlichkeit der Maßnahmen. Individuelle Wahrnehmung betrifft Anfälligkeit und Ernsthaftigkeit der Klimakatastrophe. Moderatoren, demografische Variablen wie Alter, sozialpsychologische Variablen wie Persönlichkeit, strukturelle Variablen wie Wissen und wahrgenommene Bedrohung und Hinweisreize für Maßnahmen, zum Beispiel in Form von Medienkampagnen. Das Ergebnis ist ja dann wieder, wie wahrscheinlich ist es, dass die Maßnahmen umgesetzt werden, und es lässt sich errechnen, wenn man die wahrgenommenen Hindernisse subtrahiert von den wahrgenommenen Vorteilen. Wenden wir das an unser Beispiel. Die individuelle Wahrnehmung wird gering sein. Die Moderatoren, wenn wir wieder auf die Korrelate von vorhin eingehen, gering. Wahrscheinlichkeit, die Maßnahmen umzusetzen, nun, wahrgenommene Vorteile vermutlich null, wahrgenommene Hindernisse irgendwie im positiven Bereich. Nach meiner Rechnung ist nachhaltiges Verhalten wieder unwahrscheinlich. Und ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Das war mein Seminar in aller Kürze. Und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Ich hoffe, ihr konntet was dazulernen. Und ich hoffe, ich habe euch das einigermaßen verständlich rübergebracht. Und ich bin sehr dankbar für alle, die noch dran sind. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Hört unsere bisherigen Podcasts und schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend und verabschiede mich hiermit. Tschüss!